die Presse.
Wie radikalisiert man sich auf TikTok? Bei jenem Mann, der am Wochenende in Villach Passanten mit einem Messer attackierte und dabei einen Jugendlichen tötete, soll genau das passiert sein. Binnen weniger Monate soll er durch islamistische Inhalte auf der Videoplattform TikTok zum Attentäter geworden sein. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Welche Inhalte finden sich überhaupt auf TikTok? Welche Rolle spielen gesellschaftlicher Anschluss und Einsamkeit? Und was kann man diesen Inhalten entgegensetzen? Ich habe mit meinem Kollegen Daniel Bischoff aus dem Innenpolitikressort der Presse darüber gesprochen und bei Florian Hartlieb nachgefragt. Er ist Politikwissenschaftler und Terrorismusexperte am Europäischen Forschungsinstitut für Terrorismusbekämpfung. Guten Tag, Herr Hartlieb.
Schönen guten Tag.
Herr Hartlieb, jener Mann, der in Villach mit einem Messer auf Passanten eingestochen hat, der hat sich alleine im Internet auf TikTok radikalisiert. Soll heißen, er war jetzt nicht Teil einer Gruppe im analogen Leben, sondern hat radikale Inhalte via Social Media konsumiert und kennengelernt. Wie funktioniert diese Radikalisierung dort und welche Gefahren birgt sie?
Wir wissen nicht, was die Einflussgröße ist aus dem Herkunftsland des Täters. Das ist eine unbekannte Größe. Was jetzt TikTok anbetrifft, haben wir eben sehr viel Hass, auch von islamistischen Hasspredigern, was wir schon auch erlebt haben, auch bei dem vereitelnden Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert oder auf die drei Konzerte, also dass da eben auch ein Einfluss ausgeht von islamistischen Hasspredigern auf TikTok.
Und dieser Prozess der Radikalisierung hat sich auch relativ schnell zugetragen, heißt es von Ermittlern. Gehört diese Geschwindigkeit auch zu diesem neuen Phänomen mit dazu?
Das wissen wir nicht. Es gibt keine Turbo- oder Blitzradikalisierung. Und es ist die Frage, wie eben ein Radikalisierungsprozess dann auch stattfindet. Ich würde davor warnen, zu sagen, das passiert jetzt von heute auf morgen oder von Mittag bis abends. Und es ist natürlich schon auch wichtig, überhaupt mal zu sehen, welche Kontakte da auch bestanden sind zu ISIS, was der Täter auch im Internet konsumiert hat. Aber dazu sagen, dass es eben so kurzfristig passiert, weiß man nicht.
Was sind denn unterschiedliche Komponenten, die zu einer Radikalisierung beitragen können?
Es ist im Grunde eine persönliche Gängungsideologie. Denn wir haben ja dieses Phänomen des Einzeltäterterrorismus. Das heißt, dass eben in der Tatausführung zumindest eben gerade eben auch junge Männer aus Syrien, Afghanistan alleine eben losschlagen. Wir haben ja auch zahlreiche Fälle in Deutschland jetzt gehabt in den letzten Monaten. Solingen, Mannheim, Aschaffenburg, Magdeburg. Und wir wissen halt, dass es halt junge Männer sind, die sich auf den Islam berufen und dann eben alleine losschlagen.
Sind diese Gruppe, die Sie jetzt genannt haben, sind das auch jene, auf die sich diese Videos gezielt richten, also eine besondere Zielgruppe, beziehungsweise gibt es da ein eindeutiges Täterprofil auch?
Das ist schwierig zu sagen, denn wenn man jetzt Terrorismusforschung betreibt, ist ja jeder Anschlag irgendwie auch individuell. Also jeder Anschlag muss ja irgendwo auch neu bewertet werden. Und die Frage ist dann, welche Profile von Tätern gibt es. Es war ja zum Beispiel in Deutschland sehr überraschend, dass mit diesem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, dass es ein 50-jähriger Mann war aus Saudi-Arabien, der ja auch bekannt war, auch in Medien. Und es ist so ein bisschen das Problem in der Terrorismusforschung, dass wir natürlich versuchen, das irgendwo einzuordnen, auch neue Begriffe zu finden. Und wir stehen da auch eben vor einem Rätsel, weil diese Terrorgefahr eben generell zunimmt in Europa, in Österreich und in Deutschland.
Welche Rolle haben denn bei Radikalisierung auf Social Media Parameter des echten Lebens sozusagen, also so etwas wie Einsamkeit oder fehlender gesellschaftlicher Anschluss?
Das Terrorismusphänomen ist ein Einsamkeitsphänomen. Das beste Beispiel ist zum Beispiel Anders Behring Breivik, der eben 2011 im Juli 77 Menschen ermordet hat. Und der war eben 10 bis 12 Stunden am Internet. Und das ist natürlich ein großes Problem für die Politik und für die Gesellschaft, weil man natürlich sagt, man muss Terrorismus bekämpfen, man muss dieses Phänomen bekämpfen. Aber was will man tun, wenn eben solche Menschen eben vereinsamen? Und deswegen kommt eben auch eine psychologische Komponente ins Spiel. Also dass eben diese Menschen gekränkt sind. Es ist auch ein Männerphänomen und Einsamkeit ist da leider auch eine ganz zentrale Figur in dem Versuch, das Unerklärbare zu erklären.
Welche Rolle kann jetzt TikTok bei so einer Radikalisierung haben? Das österreichische Satiremedium Tagespresse hat bereits im Dezember in einem ernst gemeinten Selbstversuch ausprobiert, wie rasch Jugendliche mit einem neu angelegten TikTok-Profil auf extremistische Inhalte stoßen. Esoterik, Rechtsextremismus, Russland-Propaganda und eben auch islamistische Inhalte, das alles findet man dort binnen weniger Minuten. Und wer einmal an solchen Inhalten hängen bleibt, bekommt immer mehr davon ausgespielt. Mein Kollege Daniel Bischoff hat sich genauer angeschaut, welche islamistischen Inhalte sich auf TikTok finden. Daniel, Social Media dürfte in diesem Radikalisierungsprozess eine große Rolle gespielt haben. Welche extremistischen Inhalte finden sich überhaupt auf TikTok und welche Gefahr geht von ihnen aus?
Genau, also im konkreten Fall hat sich der Attentäter offenbar innerhalb weniger Wochen radikalisiert. Er hat offenbar auch radikal-islamische Propaganda über TikTok konsumiert. Man weiß jetzt noch nicht genau, welcher Influencer das genau war, aber es ist ein Fakt, dass sich auf solchen Plattformen, nicht nur auf TikTok, sondern auch auf YouTube, zahlreiche solcher Influencer befinden, weil da auch die Plattformen bisher sehr wenig unternommen haben. Also das sind sehr, sehr moderne Videos, also das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, also wären das so altbackene, bärtige Männer, die da sehr philosophische Sachen herumerzählen, sondern es sind wirklich sehr, sehr moderne Videos mit einem schnellen Schnitt, mit sehr dramatischer Musik, mit einer klaren Botschaft. Man merkt auch, dass die Redner sehr gut ausgebildet sind, sie können sehr gut sprechen, sind sehr eloquent und das richtet sich besonders an eine jüngere Zielgruppe. Also der Staatsschutzchef hat dann in einem Interview mit mir einmal gesagt, das war der Herr Omar Javi Birchner, also dass es bereits 10-jährige Kinder diese Propaganda konsumieren, weil sie eben das auf einmal in ihren Handys sehen aufgrund der Algorithmen und dass die dann da auch sehr schnell reinkippen.
Und welche Erzählungen werden da dann in diesen Videos verbreitet?
Also es sind sehr unterschiedliche. Es gibt da zum Beispiel drei Gruppen, die die Dokumentationsstelle Politischer Islam untersucht hat. Eine davon zum Beispiel heißt Muslim Interaktiv. Also die rufen jetzt sich zum Beispiel nicht direkt zu Gewalt auf, aber ganz klar schaffen sie ja das Feindbild des Westens, der Demokratie. Es ist die große Erzählung, dass Muslime von allen Seiten unterdrückt werden und sie sollen sich möglichst abschotten und die Mehrheitsgesellschaft ablehnen, sollen nur untereinander heiraten, unter sich bleiben. Und das erzeugt natürlich ganz klare Feindbilder. Es gibt dann aber natürlich auch gewisse Influencer, die dann wirklich auch direkt zur Gewalt aufstacheln. Und man weiß jetzt eben noch nicht genau, welche von diesen Personen der Attentäter genau angeschaut hat, welche Videos.
Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es denn, um solchen Inhalten oder solchen Plattformen, die eben auch solche Inhalte dann beherbergen, Einhalt zu gebieten?
Ja, also ich glaube, da müsste man besonders auf die europäische Ebene schauen. Da gibt es das EU-Digitalgesetz. Da ist bereits bekannt, dass es da auch Verfahren gegen TikTok und andere Betreiber gibt, weil nach diesem Gesetz müssen diese Plattformen schauen, ob gewisse systemische Risiken bestehen, ob da illegale Inhalte dort sind auf diesen Plattformen, ob man die eventuell entfernen muss. Und da läuft ein Verfahren und es wird geprüft, ob möglicherweise Strafzahlungen verhängt werden. Ich glaube, man müsste aber auch die Gesellschaft direkt in die Verantwortung nehmen, also nicht nur auf den Staat schauen, sondern da sind natürlich dann auch schon die Eltern gefragt, wenn sich da Kinder mit 10 Jahren radikalisieren, da müsste man irgendwie auch im Elternhaus einschreiten. Da sind auch die Bekannten und Verwandten gefragt. Zum Beispiel ist ja bekannt, dass der Attentäter offenbar in einer WG gelebt hat. Dann heißt es, der hat sich radikalisiert, ist nie aufgetaucht, hat offenbar eine IS-Fahne sich gebastelt. Und dann könnte man dann schon auch fragen, eventuell hätten die Mitbewohner was mitbekommen müssen. Da müsste man genauer nachschauen. Und das werden, glaube ich, auch die Ermittlungen zeigen.
Politik und Gesellschaft sieht also mein Kollege Daniel Bischoff in der Verantwortung. Dass es hier keine einfachen Lösungen gibt, sieht auch Florian Hartlieb so.
Die Problematik ist ja, es gibt ja in Österreich jetzt auch die Diskussion mit Überwachung von Messenger-Diensten, Überwachung von WhatsApp. Die Sache ist aber die, dass es verschiedenste Plattformen gibt und teilweise sind die Plattformen auch verschlüsselt. Ich habe ja Akten studiert zu verschiedenen Tätern, zum Beispiel zu dem Täter von Halle, der in eine jüdische Synagoge einbrechen wollte und er war in seinem Leben nie auf sozialen Medien. Also die Politik muss ja versuchen, auch was zu machen. Es kann ja nicht sein, wie die sozialdemokratische Parteivorsitzende nach Solingen in Deutschland nach dem Terroranschlag gesagt hat, können wir nichts tun. Aber es ist sehr, sehr schwierig geworden, weil diese ganze Frage, welche Plattformen kann man schwer dann eben auch kontrollieren? Denn wir hatten ja auch in den 90er Jahren diese Idee der Freiheit des Internets. Und jetzt sind wir in der anderen Phase, dass wir eben versuchen, Sachen zu überwachen. Und natürlich schlecht, denn wir wollen ja auch nicht, dass wir China werden.
Kann bei diesen Parametern Präventionsarbeit ein Hebel sein oder das überhaupt auch mit aufgreifen? Und wie könnte eine solche Prävention ausschauen?
Ja, man muss Prävention betreiben. In Schulen, aber auch in den Familien und in der Gesellschaft. Und man muss eben auch versuchen, diese virtuellen Räume auch besser zu verstehen, was sich da abspielt. Das erfordert ja unglaublich viel Zeit und Ressourcen. Aber wir haben ja eben das Problem auch bei den Sicherheitsbehörden, wie ich auch festgestellt habe in Deutschland, dass viele eben auch von diesen virtuellen Räumen gar keine Ahnung haben, die nicht wissen. Und man muss eben sehr stark in diese virtuellen Räume eindringen, weil sich da das Leben abspielt. Ja.
Sie haben schon jetzt quasi einen Mangel bei den Sicherheitsbehörden angedeutet. Gibt es denn ausreichend Präventionsangebote jetzt sowohl im digitalen als auch vielleicht auch im analogen Raum? Beziehungsweise kann man dieser Flut an Inhalten, die ja ein Medium wie TikTok mit sich bringt, überhaupt etwas Digitales entgegensetzen?
Wir leben in Zeiten des Informations-Overkills. Man muss was entgegensetzen, und zwar positive Programme. Und man muss ja auch, und das sage ich jetzt auch als Vater von zwei kleinen Kindern, auch versuchen, in diese Medien reinzugehen. Also man muss im Grunde auch diese Plattformen positiv bedienen, denn wenn sich das Leben da abspielt und wenn das so zentral ist, dann muss man reingehen und es auch genauer beobachten, aber eben auch positive Bildungsprogramme da reinsetzen.
Herr Hartlieb, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
In die digitalen Räume gehen, das empfiehlt jedenfalls Florian Hartlieb vom Europäischen Forschungsinstitut für Terrorismusbekämpfung. Gehört haben Sie außerdem Daniel Bischoff von der Presse. Das war's für heute. Links zu weiterer Berichterstattung finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören.